SWR 2 Podcast.
Ach ja, dieser Jesus, danke für diese krassen Feiertage hier. Niklas, frohe Weihnachten.
Ach, frohe Weihnachten, Sina.
Frohe
es ist
Weihnachten.
Endlich der 24. Dezember und wir können uns feiern. Uns und Jesus C aus N. Liebe Grüße nochmal vom ganzen Fakt-Up-Team.
Ach ja, dieser Jesus. Danke für diese krassen Feiertage hier. Hast du auf Insta eigentlich gesehen, Matthias Maurer hat vor ein paar Tagen Weihnachtsgrüße. Folgst du Matthias Maurer?
Ich folge Matthias Maurer tatsächlich. Ich finde, der sieht lustig im Gesicht aus. Also alle Leute in Schwerelosigkeit sehen irgendwie so komisch aus, weil die ganzen Gesichts... Man ist daran gewöhnt, dass diese Gesichtsfalten einfach nach unten hängen.
Ja,
aber
richtig.
Die schweben halt so ein bisschen. Das Gesicht sieht irgendwie komisch aus.
Naja, also sie schweben nicht, ne? Das ist dieses Puffy-Face-Syndrom.
Sie fallen.
Nee, sie, also das wird hier so ein bisschen aufgedunsen, das Gesicht in Schwerelosigkeit, ne? Weil normalerweise braucht das Blut ja, hat das Blut ja einen gewissen Widerstand, wenn es aus den Füßen nach oben in den Kopf will. Das ist aber unter Schwerelosigkeit nicht mehr. Das heißt, am Anfang kriegen die immer dieses Puffy-Face-Syndrom.
So heißt das, Puffy-Face-Syndrom.
Das heißt wirklich so, das sind schöne Begriffe. Puffy-Face-Syndrom, dass eben das Gesicht so ein bisschen dicker ist. Ne? Dann schwellen auch so die Nasenschleimhäute zu und man kann nicht mehr so gut schmecken, nicht mehr so gut riechen. Genau.
Ja, ich folge ihm, aber ich bin
anders.
Immer, man sieht das auf jeden Fall in diesen ganzen Fotos.
Ja, man sieht es voll.
Ich
finde, es steht ihm aber.
Er sieht immer ein bisschen müde aus, finde ich. Ich finde, alle sehen immer so ein bisschen, die Augen sehen so ein bisschen klein aus, weil das alles so aufgedunsen ist.
Ja, ja, die schlafen auch schlecht da oben.
Das glaube ich auch.
Man kann nicht so gut ins Bett fallen. Haha. Auf jeden Fall hat Matthias vor ein paar Tagen Weihnachtsgrüße über Instagram rausgehauen. Das fand ich sehr, sehr süß. In allen möglichen Sprachen, die ihm so eingefallen sind da oben, also auf, weiß ich nicht, exotischen Sachen wie Chinesisch oder Holländisch, Klingonisch.
Ah, okay.
Muss ich mal reingucken, war, glaube ich, nicht dabei. ich finde das ganz cool. Da kommen, glaube ich, noch einige Contents. Und ich habe mal 5 Facts zusammengestellt über Weihnachten auf der ISS, weil Top 5 cool ist. Egal,
guter Podcast-Content auf jeden Fall. Die Top 5 Weihnachtsfakten. Weihnachten auf der ISS, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil im Grunde, die sind ja im Weltall, das heißt, die haben ja einmal, was für eine Uhrzeit ist es eigentlich auf der ISS? Ja, wann ist Bescherung?
An welchem Datum ist Bescherung? Da sind ja zum Beispiel auch, es sind ja auch russische Besatzungsmitglieder, ne? Und die feiern ja auch erst am 7. Januar.
Stimmt. Das Interkulturelle musst du auch nochmal irgendwie spagatmäßig hinbekommen.
Viel.
Und durch welchen Schornstein rutscht Santa Claus?
Stimmt, durch welches Schornsteinmodul?
Haben die eigentlich einen Baum?
Ja.
Das wirst du uns wahrscheinlich bestimmt in den Top 5 erzählen, oder?
Das erfahrt ihr in den Top 5 der weirden Weihnachtsfacts über die ISS.
Fakt ab. Jegliche Ähnlichkeit zum englischen Fakt ab sind zufällig und absolut gewollt.
Platz 5, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich glaube, wir sind uns sehr, sehr ähnlich, was uns am wichtigsten am Weihnachtsfest ist. Was ist dir am wichtigsten, Niklas?
Essen, ja, ganz Essen. Viel leckeres Essen in meinem Mund drin.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auf der ISS gibt es leider nicht diesen schön gedeckten Tisch, der dann immer wie so eine Tafel, ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist, ne? Und dann hat man irgendwie da die Kleinigkeiten und hier die Soße und dann irgendwie das große
die
Gericht in der Mitte.
Die gute Tischdecke wird ausgepackt.
Genau, die gute, einmal im Jahr.
Die eine gute.
Was ist denn die gute Tischdecke?
Die blaue.
Rote. Nein, die ist rot. Okay. Die blau-rote Tischdecke. Also die haben schon Special Essen für Weihnachten, aber halt immer noch aus diesen üblichen, wirklich nicht schönen Alu-Verpackungen. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, diese Dosen, dieses Dosenessen einfach.
Wir haben ja mal zusammen für einen Dreh, haben wir ja mal so Astronauten getrocknete Nahrung gegessen, aus diesen Plastiktüten war das. Das
ja,
war
gefriergetrocknet.
Gefriergetrocknet, das war auch eine interessante Erfahrung.
Ja.
Ist das sowas? Kriegen die so gefriergetrockneten Truthahn in den
Auch, Gesicht? Auch. Also nee, gefriergetrocknet ist ja Truthahn, glaube ich, nicht. Ne? Aber also ich kenne das nur von diesen Hamburger-Päckchen. Da haben die, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Trinkpäckchen, so ein silbernes Trinkpäckchen und da müssen die halt oben durch so einen Strohhalm so ein bisschen Wasser reinfüllen, heißes Wasser, und dann wird das so durchgeknetet und dann kannst du das da so rauslutschen und hast halt so einen Burger, den du aus so einem Trinkpäckchen rauslutschst. Vielleicht ist es ähnlich bei Truthahn, aber wenn es aus der Dose ist, sieht es vielleicht alles nochmal ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall haben die auch wirklich gutes Essen da, sowas Macaroni und Cheese gab es irgendwie 2019, ein Truthahn halt nicht im Ganzen, aber...
Macaroni und Cheese ist ein typisches Weihnachtsessen?
Ja, von der NASA zumindest, also das sind die Sachen, die NASA geschickt hat.
Ja. Ah ja, okay, Amerika.
Ich glaub schon.
Die gute alte amerikanische Küche.
Ja, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten auch an Weihnachten beim Essen. Kann dir frittierte Süßkartoffeln. Und auf jeden Fall wurde 2019 das alles direkt am Anfang des Dezembers schon mal hochgeschickt mit Meteoritenproben und lebenden Mäusen im Gepäck. Das war jetzt nicht fürs Weihnachtsessen, aber das, ich weiß nicht, mit so einer Lieferung kommen halt auch andere Sachen.
Ach so, die sind nicht, für die, nicht zum Essen, sondern da kommen noch Experimente mit hoch.
Nee, ich glaube, das isst man in Amerika nicht, also
Leben. Weiß ich nicht, vielleicht sind es ja auch so Marshmallow-Mäuse oder sowas in der Richtung.
Ach so, stimmt, die gibt es an Karneval immer.
Genau, wie die ISS Karneval feiert, darüber reden wir dann im Februar nochmal.
Alles klar. Sehr schlecht. Platz 4, was ja auch irgendwie naheliegend ist, Weihnachtsstrümpfe gibt es auch auf der ISS, aber die hängen nicht. Hm. Und der Weihnachtsbaum steht auch nicht, aber es gibt trotzdem einen. Ich habe da ein sehr süßes Bild gesehen von 1973, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist nicht von der ISS, sondern von Skylab, das war so eine amerikanische Weltraumstation. Da haben die einen Weihnachtsbaum aus so leeren Konserven gebaut. Das sieht auch richtig, richtig süß aus. Also die haben schon immer den
nachhaltig
dran
auch
gehabt.
Recycling,
ja, auch nachhaltig.
Upcycling.
Ja, ich habe zum Beispiel einen Bücherweihnachtsbaum dieses Jahr. Hast du das schon mal gesehen? Habe ich aus Büchern.
Ja, du hast mir das gezeigt gestern, deswegen habe ich das gesehen. Das finde ich eigentlich auch eine coole Idee, sich ein bisschen was Alternatives zu bauen. Aber also eine Tanne haben die da oben wahrscheinlich jetzt nicht aufgestellt, irgendwie eine Nordmann-Tanne.
Also früher nicht. Nee, Nordmann nicht.
Und die ganzen Nadeln den Leuten so hinterher, räum mal das auf. Nein, da gibt es bestimmt einen Weltraumstaubsauger, der da irgendwie aushelfen kann.
Es gibt, glaube ich, wirklich einen Weltraumstaubsauger. Aber sie haben auf jeden Fall eine Fake-Tanne, also so eine aus Kunststoff, so eine kleine, die auch immer jedes Jahr beschmückt wird, ist ganz süß und die hängt dann entweder an der Decke, also so kopfüber oder an der Seite oder ja, Schwerelosigkeit gibt es ja nicht wirklich.
Aber wie legt man die Geschenke da drunter, ist die große
Frage. Das weiß ich auch
nicht.
Ich habe mich auch gefragt, wenn die diese Weihnachtsstrümpfe irgendwo aufhängen und die hängen dann irgendwie so seitlich, wenn du da irgendwie was reintun willst, fällt das ja raus. Du musst das also irgendwie verschließen können. Hm. Also vielleicht müsste man extra Weihnachtsstrümpfe für die ISS irgendwie designen oder so. Wie man das bei vielen
schwierig. Ist auf jeden Fall eine Marktlücke. Ich meine, eine sehr spezielle Marktlücke, weil es wirklich nur wenige Leute gibt auf der Welt, nicht mal auf der Welt, im Universum, die es benutzen würden.
Hey, wer weiß, wie man Weihnachten auf anderen Planeten feiert.
Aber dafür wahrscheinlich ein teures Produkt, ne? Also welche Firma stellt das schon her? Da ist man auf jeden Fall die erste Firma am Markt. Also da draußen, falls ihr noch eure Businesspläne über Weihnachten ausspielen wollt, ich glaube, wir haben da eine ganz heiße Geschäftslücke entdeckt.
Wahnsinn. Werdet ihr 3 Stück verkaufen oder 6 und das war's.
Ja.
Aber der Weihnachtsbaum ist ganz süß, den schmücken die jedes Jahr und der wird jedes Jahr aufs Neue rausgekramt. Die haben da ja jede Menge Schubladen, Schränke oder sowas irgendwo in den Modulen innen drin und dann packen die immer diese Fake-Tanne aus und stellen die oder hängen die oder schweben die irgendwo hin.
Da kommt vielleicht ein bisschen auch Weihnachtsstimmung auf, auch wenn man im Weltall ist. Das ist, glaube ich, nicht so ganz leicht, weil da liegt ja auch kein Schnee auf der ISS.
Nee,
da muss man ja erstmal in Stimmung kommen.
Richtig, genau, deswegen schmücken die. Platz 3, du musst dich, glaube ich, nirgendwo so früh um Geschenke bemühen wie auf der ISS. Also vor ein paar Tagen hat Kayla Barron, das ist eine von den Astronautinnen von der NASA, die mit Matthias hochgeflogen ist, auch schon ein Foto von ihren Geschenken gepostet für ihre Crewmitglieder. Und ich frage mich, wann hat sie das denn alles besorgt? Weil sie ist ja Anfang November schon hochgeflogen, ja? Ich habe meine Geschenke, die sind noch nicht mal angekommen bis jetzt, muss ich leider ehrlich sagen. Ich hoffe am 24.
Du musst schon Weihnachten vorgeplant haben, jegliche Geburtstage, die auf dem Weg dahin sind, Feiertage, alles, was du eben mitnehmen musst. Ich meine, wie ist da auch noch Platz für Klamotten? Also das ist ja, da muss dein Gepäck ja ganz schön voll sein.
Ja, oder es wird halt irgendwie separat nochmal hochgeschickt und sie hat irgendwie einen Wingman irgendwie unten, der sagt, heute an dem Datum, da muss auf jeden Fall in die Kapsel das und das Geschenk noch mit rein. Aber sie muss ja auch für ihre Familie vorher schon geplant haben. Und das raff ich nicht. Es muss ja vorher schon klar sein, dass die das irgendwie kriegen.
Das ist echt verrückt. Ich bin ja persönlich großer Fan vom Nichtsschenken, aber das Problem ist immer, dass alle Leute, die mitmachen,
nicht
die sagen dann so, nichts.
Auch, ja.
Und dann besorgen sie doch Geschenke einen Tag vorher und du bist jetzt muss ich auch noch eins besorgen. Aber ich habe ein bisschen was über die Psychologie des Schenkens diese Woche gelesen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Auf der einen Seite einmal Amerikanerinnen und Amerikaner geben rund 300 Milliarden US-Dollar jährlich für Geschenke innerhalb der Familie aus. Das finde ich ganz schön krass. Und es ging so ein bisschen in einer Studie darum, was passiert, wenn man Geschenke schenkt, die nicht gut ankommen. Und zwar wurde da ein Unterschied festgestellt, dass Männer sich ein wenig, also die Beziehung zu einem Mann verschlechtert sich eher, wenn man ihm ein Geschenk macht, was er nicht möchte. Und bei Frauen ist das gar nicht so negativ. Da bleibt das eher so ein bisschen neutral, was ich auch irgendwie merkwürdig finde.
Hä? Also warte nochmal. Wenn Männer ein schlechtes Geschenk von ihrer Freundin kriegen, dann sind sie schlechter drauf danach, als
genau,
wenn es andersrum
dann,
passiert.
Dann bewerten sie die Beziehung zu der Person, von der sie ein Geschenk bekommen haben, schlechter. Also die Beziehung verliert an Qualität. Bei Frauen ist das nicht so schlimm, was ich komisch finde, weil ich habe das Gefühl, Männer geben sich nicht so viel Mühe beim Schenken wie Frauen in der Regel.
Ich glaube, Frauen sind generell mit der Enttäuschung von Männern, sind die einfach schon so, so d'accord und so familiär mit, das ist für die schon ganz normal.
Ja, und eine andere Studie aus Kanada hat das auch ein bisschen erforscht. Und zwar haben sie ausprobiert, was passiert, wenn man Leuten etwas schenkt, was entweder auf diese Person abgepasst ist. Also ich versuche jetzt irgendwas dir zu schenken, was dir gefallen könnte, Sina. Also schenke ich wahrscheinlich irgendwas mit Weltall oder so und versuche da was Gutes zu treffen. Auf der anderen Seite haben sie probiert, was passiert, wenn man Leuten was schenkt, was man selber gut findet, ja. Also wenn ich dir jetzt ein Buch schenken würde, was eher mich interessiert.
Du magst auch Weltall.
Das wäre natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber wenn ich dir jetzt irgendwas schenken würde, was persönlich mir besser gefällt. Und da hat man auch rausgefunden, dass es teilweise die Beziehung verbessert, wenn man Leuten etwas schenkt, was persönlich für den Schenkenden ist, also von mir ausgehend, was gar nicht so sehr auf dich abgestimmt ist, weil man kann das Risiko, man geht ja ein bisschen das Risiko ein, dass wenn ich dir jetzt was schenke, wo was ich glaube, was dir gefällt, und dann verkacke ich es aber, indem ich die, weil ich dich doch nicht genug kenne, dann kann die Beziehung leiden. Wenn ich jetzt aber was schenke, was mir persönlich gut gefällt und du denkst, na gut, ist nicht sowas für mich, aber immerhin hat er es versucht und es ist was Persönliches, dann geht man ein geringeres Risiko ein. Also,
ja, das ist dieser Persönlichkeitseffekt, ne?
Genau,
also, dass man einfach auch von sich selber was teilt, ne? Also
eben,
das ist eigentlich ganz süß, ja.
Eigentlich finde ich das auch ganz nett. Eigentlich mal eine gute Idee. Und was ich auch noch gelesen habe, eine letzte Sache zum Geschenk von mir, woher das Wort Geschenk eigentlich kommt. Ne? Im Mittelalter hat man Gabe und Gift gesagt, eigentlich zu allem so ziemlich. Dann wurde später aber Gift, das wurde so ein bisschen negativ konnotiert als negative Gabe. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich dir jetzt einen vergifteten Trank gebe, dann ist das natürlich auch ein Geschenk, aber kein gutes. Es ist dementsprechend eher vergiftet. Und aus dem Wort eingeschenkt, wurde dann das Wort geschenkt tatsächlich. Also es kommt vom Einschenken tatsächlich.
Es kommt mal wieder vom Alkohol.
Ja, nochmal ein bisschen was for the knowledge, Leute.
Welches Weltallbuch wolltest du denn kaufen für mich, wollte ich eigentlich auch noch fragen.
Die 5 großen Fakten über Weihnachten auf der ISS von Sina Kürz wollte ich dir schenken.
Ach so, das ja. Ein sehr gutes Buch. Sehr gute Wahl. Sehr schön. Platz 2. Ein sehr, sehr trauriger Weihnachtsfakt über die ISS. Die AstronautInnen haben nicht automatisch an Weihnachten frei, wie wir das zum Beispiel haben. Das ist sehr, sehr schade, denn die müssen einfach durchgehend arbeiten. Vor ein paar Tagen ging nämlich zum Beispiel eine SpaceX-Kapsel wieder hoch zur ISS und da sind auch biologische Proben drin. Und biologische Proben müssen halt wirklich sehr schnell verarbeitet werden. Das heißt, die werden daran arbeiten müssen. Also kein Feiertag oder halt sehr, sehr spät werden die vielleicht mal irgendwie sich zusammensetzen und Bescherung machen, aber genau, Feiertag ist nicht auf der ISS.
Das sollte man sich gut überlegen, wenn man Astronaut wird, finde ich, wie die Feiertage gelegen sind. Das ist nämlich auch wieder mal ein Grund, warum ich damals mich gegen diesen Beruf entschieden habe.
Warum du dann die Absage der ESA erteilt hast. Ich erinnere mich an diesen
Als die ESA meinte, du könntest hochgehen, dann sage ich, nee, schick den Matze hoch, wenn ich an Weihnachten arbeiten muss, ohne mich.
Ohne mich. Kein Bock. Aber ich glaube, in der Kapsel werden auch ein paar Geschenke drin sein, also immerhin.
Ja, da hat man einen kleinen Trost zumindest.
Richtig. Und Platz 1 des weirdesten Weihnachtsfacts, den ich über die ISS gefunden habe, ist 2019 wurde in der Weihnachtszeit ein Special Design Space Oven nach oben geschickt mit Zutaten für Kekse, für Cookies.
Space Cookies?
Ja, Space Cookies. Da sind sie endlich. Es wurden
die
endlich Space Cookies.
Space Cookies, das ist ja großartig.
Genau, die Astronauten sollten nämlich dann da oben testen, was für einen Einfluss Hitze und Schwerelosigkeit auf die Form und auf die, auf die Zusammensetzung von solchen Cookies hat. Das Rezept war übrigens Chocolate Chip Cookie.
Und Cannabis.
Und das sind Space Cookies. Nennt man die Space Cookies?
Ja, die nennt man Space Cookies. Habe ich mal gehört.
Echt?
Habe ich mal recherchiert.
Hast du mal, okay. Naja, auf jeden Fall haben sie das Experiment erfolgreich geglückt und für alle, die es interessiert, die irgendwann mal irgendwelche Pläne haben, in Schwerelosigkeit zu backen, tatsächlich brauchen die Cookies unter Schwerelosigkeit um einiges länger als auf der Erde, wenn man sie backt.
Also ich würde ganz gerne mal den Ofen dazu sehen. Also schweben dann die Kekse so ein bisschen im Ofen drin oder funktioniert das?
Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also ich würde ja sagen, so Keksteig, der ist doch auch immer so ein bisschen klebrig. Matschig. Ich habe jetzt keine Ahnung von Backen, muss ich ehrlich sagen, aber wenn man den aufs Backpapier pappt, dann klebt der erstmal am Backpapier.
Stimmt, ja, okay, das könnte natürlich komplett ausreichen.
Ja, aber die haben ewig gebraucht, bis die irgendwie essbar waren. Also sie sind echt noch eine lange Zeit roh gewesen. Und die haben die auch nicht gegessen. Drei davon wurden auf die Erde geschickt. Die haben, glaube ich, 5 Cookies gebacken insgesamt. Und 3 wurden zur Erde zurückgeschickt. Fantastisch.
Ich finde es auch geil, was die ISS für ein Labor für Lebensmittel ist. Vor ein paar Monaten haben sie irgendwie mal 3 Jalapenos wachsen gelassen, die auch ultra lange gebraucht haben. Es ist einfach so die ineffizienteste Form der Landwirtschaft, die wir auf der Erde besitzen.
Das stimmt leider. Aber es muss ja sein, ne? Also wenn wir irgendwann mal etwas weiter fliegen, dann wäre es gut, wenn wir
Kekse auf der Mars-Mission brauchen ein bisschen länger, müsst ihr euch draufschreiben. Dann müssen dann in Zukunft auf die Tiefkühlpizza-Verpackung muss dann so verschiedene Backzeiten und eine Backzeit für If in Space.
Umluft, Ober-Unterhitze und Schwerelosigkeit, ganz genau.
Großartig. Am 24.12., da feiern ja bekanntermaßen die Christen ihr Weihnachtsfest, ja, alles losgetreten durch die legendäre Jungfrau Maria und ihre unbefleckte Empfängnis. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also Hand aufs Herz, eine Jungfrauengeburt, ja, wissenschaftlich gesehen, ist natürlich total unrealistisch, ne? Also, das ist ja gar nicht plausibel, das ist totaler Humbug, hab ich zumindest immer gedacht. Aber turns out, es ist möglich, ja, es gibt Lebewesen, die können sich fortpflanzen, ohne jemals Geschlechtsverkehr gehabt zu haben.
Ich habe gerade noch gedacht, es ist ja eigentlich total interessant, wie viele Frauen mit dieser Geschichte immer mal versucht haben, durchzukommen, dass sie irgendwie schwanger sind und gar nicht wissen, wie es passiert ist.
Es ist einfach der neue so Messias. Aus
Aber wer es geschafft hat, war eben Maria. Maria ist damit durchgekommen. Seit 2000 Jahren glauben ihr die Leute das.
Ja, was heißt durchgekommen? Vielleicht ist es ja wirklich so geschehen. Ja? Also es gibt tatsächlich Lebewesen, die sich fortpflanzen können, ohne jemals Geschlechtsverkehr gehabt zu haben.
Hä? Aber du meinst jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Kleinstlebewesen, die sich so aufteilen können oder Bakterien oder sowas, oder? Aber das reicht ja jetzt nicht, um ein ganzes Jesuskind irgendwie dann erschaffen zu können, Niklas.
Nee, also tatsächlich, das sind gar nicht Bakterien, bei denen man das jetzt festgestellt hat, sondern wesentlich größere Organismen, und zwar Kondore. Genauer gesagt, kalifornische Kondore. Das sind Greifvögel und die sind auch gar nicht mal so klein. Also die Flügelspannweite von denen beträgt bis zu 3 Meter.
Sind das nicht sogar die größten? Nee, die haben auch irgend so einen Guinness-Rekord, dass sie am weitesten fliegen können, ohne einen Flügelschlag oder irgendwie sowas. Die sind riesig. Ja,
oder die meisten Kinder bekommen können, ohne Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Also
wieder ein neuer Eintrag auf dem Kondor.
Die Kondore, die sind arrogante Vögel. Jetzt können sie auch noch das. Unmöglich. Also die sind wirklich gar nicht mal so klein. Dafür sind sie aber echt brutal hässlich, muss man sagen.
Ja, die sind echt nicht schön.
Googelt gerne mal kalifornische Kondore und macht euch selbst ein Bild. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Mix aus Truthahn, Aasgeier und einem faltigen Hodensack. Also es ist wirklich leider überhaupt nicht vorteilhaft.
Ja, auch so eine ganz eklige Farbe haben die, ne?
Ja, komisch. Also die sind einfach nackt, was auch lustig ist, weil wir Menschen sind ja auch eigentlich ziemlich nackig, aber sobald wir Tiere sehen, die nackt sind, sind wir so, bah, widerlich. Warum ist es
nicht
mit Fell bedeckt?
Warum? Du bist ein Tier, du brauchst Fell.
Selber nur 2 Schnurrbarthaare, aber trotzdem über andere richten. Classic Menschen natürlich. Also, dafür können sich Kondore aber anscheinend auf magische Art und Weise fortpflanzen.
Ja, aber die legen doch Eier, das sind doch Vögel, oder?
Richtig, genau. Die legen selbstverständlich Eier, das sind keine Säugetiere. Ja. Aber es gab ein Forscherteam in San Diego, die haben die DNA von 2 solcher Kondoren untersucht und dabei festgestellt, dass die nur die DNA der Mutter und keine DNA vom Vater enthalten. Also tatsächlich sowas wie die Jesus Christi der kalifornischen Kondore haben sie da gefunden.
Ach krass, aber Moment. Die haben aber nicht mitbekommen, also wie läuft das denn ab? Normalerweise werden die Eier befruchtet.
Die Eier müssen ja irgendwie befruchtet werden durch einen
Papakondor. Ja, das ist ja sozusagen die Eizelle, ne?
Genau, sozusagen. Ja. Also wenn man so möchte, muss Papakondor vorbeikommen und dieses Ei segnen. Und in dem Fall ist das anscheinend nicht passiert. Das ist wirklich ganz schön interessant. Also diese Tiere sind bereits gestorben. Das sind etwas ältere Vögel gewesen. Da hat man das an denen dann festgestellt. Und jetzt haben sie tatsächlich Little Jesus Condor. Also wer weiß, vielleicht wird da bald eine Bibel geschrieben und in 1400 Jahren übersetzt Martin Condor Luther die Kondorenbibel und nagelt seine These mit dem Schnabel an die Kirchentür. Aber auf jeden
Ans
Fall muss man auch sagen, diese göttliche Fügung kommt den Kondoren sehr gelegen, denn die sind und waren vom Aussterben bedroht. Also 1980 war die komplette kalifornische Kondorenpopulation mal runter auf 22 Exemplare. Daraufhin hat man dann ein Zuchtprogramm gestartet und es gibt mittlerweile wieder so um die 300 Vögel in freier Wildbahn.
Okay, gut, aber wenn jetzt dieser Kondor-Christ, von dem du die ganze Zeit sprichst, noch mehr Vögel per Jungfrauengeburt auf die Welt bringt, dann sind sie ja eigentlich vom Aussterben gerettet. Das ist doch eigentlich total praktisch. Warum machen das nicht alle Tiere so?
Das ist tatsächlich eine verdammt gute Frage.
Also nur die Christen und die Kondore. So. Warum, die Christen und die Kondore machen
warum
das.
Warum machen das nicht einfach alle so? Tatsächlich, dieser Prozess von der unbefleckten Empfängnis, der hat einen wissenschaftlichen Namen, der nennt sich Parthenogenese und war hauptsächlich eigentlich so bekannt bei Würmern und Insekten und so kleinerem Getier, was so kreucht und fleucht, aber auch bei Haien. Ja, das ist überhaupt erst aufgefallen, weil es gab so ein Aquarium in Italien, da waren nur weibliche Haie drin und auf einmal gab es Nachwuchs. Also auch da ein kleiner Jesus und bald wird Hainachten gefeiert. Es gibt tatsächlich Tiere, die das können und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also falls das nächste Mal ihr versucht, die klassische Jungfrauengeburt als Ausrede zu benutzen, warum ihr schwanger seid, denkt dran, Parthenogenese heißt das Zauberwort.
Genau, dann schreibt uns bitte sofort an faktab@swr2.de.
Das wollen wir nicht verpassen.
Unbefleckte Empfängnis würde tatsächlich, ist das jetzt ein ganz, ganz, ganz schlechter Übergang. Unbefleckte Empfängnis könnten sich viele PhysikerInnen wahrscheinlich auch wünschen, wenn wir mal in der Klischee-Schublade bleiben. Was für mich persönlich zum Beispiel völlig untypisch ist für eine Physikerin. Ich mag total gerne menschliche Nähe. Ich mag total gerne Umarmungen und sowas.
Ja, aber das ist doch auch ein Klischee, oder? Also, dass jetzt alle Physiker und Physikerinnen keinen Bock auf Handschütteln haben oder sowas? Oder hast du das viel erlebt?
Ohne Spaß. Ich habe wirklich oft bei manchen Physikern das Gefühl gehabt, dass die wirklich irgendwie, dass denen das nicht so gut tut, dass sie sich unwohl fühlen, dass sie wirklich Angst vor Nähe haben. Also Umarmung ist ja auch irgendwie einfach so ein Begrüßungsding, ne? Dass man sich umarmt zum Begrüßen. Und da habe ich echt oft gedacht, so okay, die wollen das eigentlich gar nicht. Aber wenn ich drüber nachdenke, vielleicht lag es auch einfach an mir. Ich weiß auch nicht, vielleicht wollten die mich nicht umarmen. Ich habe keine Ahnung. Ja, hast du das nicht? Also kennst du das, wenn Leute dich umarmen und du merkst so, die haben da eigentlich gar keinen Bock drauf? Also zum Beispiel machen sie so Fäuste statt richtigen Handflächen und legen einfach nur die Fäuste dann auf die Schulterblätter oder auf den Rücken. Das ist so ganz
Es ist natürlich die gesellschaftliche Form des Begrüßens ist natürlich mittlerweile ein bisschen weg von Händeschütteln und Umarmen, aber ich weiß voll, was du meinst.
Wobei wir da jetzt wieder hinkommen, ne?
Es gibt ja Leute, die wollen die Umarmung so kurz wie möglich haben, ja, also wirklich nur so ganz kurz und manchmal berühren sie gar nicht so richtig, so die hovern so ein paar Zentimeter über der zu umarmenden Person und entfernen sich dann wieder, ohne auch nur einmal jemanden berührt zu haben. Und auf der anderen Seite kenne ich das andere Extrem bei mir aus dem Freundeskreis, dass manche Leute nicht wissen, wann man aufhören sollte zum Umarmen. Das ist auch nicht schön.
Auch unangenehm. Aber das ist ganz interessant, auch die Dauer von Umarmungen. Ne? Da gibt es eine sehr schöne Studie aus Großbritannien. Da war ein Team aus Psychologen von drei britischen Unis. Die haben die perfekte Umarmung gesucht und haben da eben zwei Studien zulaufen lassen, wie die perfekte Umarmung ist, also wie so die Armpositionen sein sollten. Da erzähle ich gleich mal was Genaueres zu. Da gibt es auch, das ist auch eine richtig geile Wissenschaft. Und wie die Länge ist. Also ob 5 Sekunden zu lang sind, ob 10 Sekunden zu lang sind oder erst dann die Umarmung wirklich angenehm wird. Wer weiß es. Und das fand ich irgendwie eine ganz süße Studie. Also Umarmung.
Ja, ist eigentlich ganz nett. Ja, passt auf jeden Fall zu den Feiertagen, dass ihr, wenn ihr zum Familienfest geht und doch jemanden umarmen solltet, dann hoffentlich könnt. Und also was ist jetzt der Move? Wie lange sollte ich Oma drücken?
Also ja, tatsächlich ist es so, dass in diesen Studien, also ich kann ja ein bisschen was zum Ablauf der Studie mal sagen, ne? Also die haben tatsächlich in der ersten Studie waren es nur Frauen, die getestet wurden, die saßen an einem PC, mussten erstmal wieder das übliche Prozedere, so ein paar Fragen zu sich selbst und so beantworten und dann haben sie eine Augenbinde bekommen, also ich finde, das wird jetzt noch weirder, ich weiß nicht deswegen, ob man diese Studie, ob man da so ein Vertrauen zusetzen kann, aber sie haben eine Augenbinde bekommen, damit sie die Person, die sie umarmen, nicht sehen, damit da kein Blickkontakt stattfindet, weil das ja auch irgendwie vielleicht einen Einfluss haben könnte und dann sollten die sich eben, ne, sollten sich aufrichten, ihre Arme so strecken mit der Augenbinde und warten, bis dann die Testperson, die sie umarmt, das war dann eben, glaube ich, eine aus diesem Team, eine andere Frau, sie umarmt. Und dann haben die das einmal für 1 Sekunde gemacht, eine Umarmung für 5 Sekunden und eine Umarmung für 10 Sekunden. Das waren eben dann unterschiedliche Zeiten. Und eben zwei unterschiedliche, jetzt kommt mein Lieblingswort, Arm-Crossing-Styles. Mhm. Jetzt, das ist nämlich der Punkt, wie umarmt man? Und da gibt es zwei Arm-Crossing-Styles. Es gibt einmal den Criss-Cross-Style, den ich persönlich bevorzuge.
Ich finde den auch sehr, sehr gut, Criss-Cross, das ist
Und es gibt
Klassiker.
Den Neck-Waist-Style. Finde ich auch nicht schlecht, aber ist mir irgendwie ein bisschen zu intim, habe ich manchmal das Gefühl. Also Criss-Cross-Style ist, dass du quasi den einen Arm über die Schulter von deinem Umarmpartner machst und den anderen um die, also ne, dass es so gekreuzt ist.
Ich an den Arsch.
Nicht, ja. So nicht, genau.
Ja,
und der
okay,
Neckwaist-Style, ja, mm-hmm. Den Neckwaist-Style kennt man, wenn man irgendwelche Leute umarmt, die größer oder kleiner sind als man selbst. Ne, dann geht man halt mit seinen Armen, wenn es eine kleinere Person ist, so eher so um die Schultern und die Person, die kleinere Person geht halt eher so um die Hüften dann.
Naja, okay.
Das sind die zwei Styles, genau. Ja, und das Ergebnis ist tatsächlich, dass der Crisscross-Style am beliebtesten ist.
Tja.
Also, wie wir es auch schon empfunden haben, richtig. Und dass die Dauer auch wichtig ist, einsekündige Umarmungen sind super unangenehm. Das mochten die Leute am wenigsten. 5 Sekunden sind gut und 10 Sekunden, ab da wird es wahrscheinlich wieder zu lang. Aber so eine 5-sekundige Crisscross-Umarmung, das ist das, was die Leute wollen.
So können deine Physiker auch richtig rangehen und das so richtig studieren, weißt du, wenn du wirklich so sozial empathielos bist, dass du nicht weißt, wann vorbei ist, dann musst du so 1 und 2 ja. und 3 und fertig. So. Also einfach noch so heimlich, so ein bisschen mitflüstern, so wie wenn man beim Disco Fox ist und die Schritte mitzählt.
Richtig, richtig. Wahrscheinlich machen die das auch so. Vielleicht könnte ich auch einfach nächstes Mal vorher fragen, so hey, wollen wir uns begrüßen zur Umarmung? Möchtest du lieber Crisscross-Style oder möchtest du lieber Neckway-Style? Welche Länge möchtest du? Und wenn man sich dann abgesprochen hat, dann ist die Umarmung vielleicht auch gar nicht mehr so unangenehm.
Großartig. Das war Fakt ab, eine Woche Wissenschaft, heute mit der ultimativen Weihnachtsepisode. Wir haben einmal ein bisschen darüber gesprochen, was die Top 5 skurrilsten Weihnachtsfacts über die Weihnachten auf der ISS sind.
Wir haben uns über die unbefleckte Empfängnis nicht nur der Christen unterhalten, sondern auch der Kondore.
Selbstverständlich, die ganz vorne mit dabei sind, direkt neben den Christen. Ebenfalls hat Sina ein bisschen was zur perfekten Umarmung erzählt und ich habe euch auch ein wenig was über Geschenkpsychologie beigebracht, hoffe ich. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gerne an fuckup@swr2.de, falls ihr mit uns in Kontakt treten wollt und uns auch tolle Feiertage wünschen möchtet. Ansonsten bedanke ich mich. Mein Name ist Niklas Kolotz.
Und ich bin Sina Kürz.
Bis zum nächsten Mal bei Fakt ab.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.